ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Wie wäre das, wenn wir zum Beispiel hier im Saarland, wo wir unseren Podcast produzieren, noch ein bisschen mehr die mediterrane Lebensart pflegen würden, wenn es hier wärmer wird? Wir könnten zum Beispiel die Siesta einführen. Lange Mittagsruhe, andere Arbeitszeiten, wie uns unser Hörer Bernd schon vor der Sendung geschrieben hat. Danke dafür. Vielleicht könnten wir die Architektur verändern, nicht so sehr auf Lichtdurchflutung achten, eher auf Verschattung und Rückzug und Durchzug, wie so ein altes spanisches Bauernhaus. Und wir könnten unbedingt darauf achten, dass in unseren Städten viele Bäume stehen, die kühlen Schatten spenden, auch wenn die Sonne erbarmungslos runterbrennt. Wir wollen Ihnen heute ein bisschen Inspiration geben, wie wir mit dem sich wandelnden Klima umgehen, mit steigenden Temperaturen. Welche Strategien machen uns klimaresilient? Ich begrüße ganz herzlich die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt, zugeschaltet aus München. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Christina Berndts Buch trägt den Titel Klimaresilienz, was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht. Es geht um Strategien gegen Hitzestress, gegen Extremwetter, um den Zusammenhang von Klimawandel und körperlicher wie seelischer Gesundheit und was wir alle im Alltag tun können, um uns unsere persönliche Klimaresilienz aufzubauen. Wie wirkt Hitze auf unser Gehirn und unseren Kreislauf? Welche Rolle spielt eine Veränderung der Biodiversität? Was hat die Zunahme von Allergien mit dem Klimawandel zu tun? Was bedeutet es, wenn sich hier bei uns in den wärmeren Temperaturen neue Insekten wohlfühlen, wie die Tigermücke? Was ist mit Vibrionen in Nord- und Ostsee? Das sind mögliche Fragen der kommenden 55 Minuten. Frau Berndt, wohin zieht Sie, wenn Sie im Sommer die Wahl haben? Wo machen Sie gern Urlaub? Gerade da, wo es so schön warm ist? Oder fahren Sie bewusst dahin, wo es ein bisschen kühler ist?
Na, ich fahre tatsächlich sehr gerne an die Nordsee. Da komme ich nämlich her aus Ostfriesland und habe einen Niederländer zum Mann. Also für mich gar keine Frage, schon lange. Mir ist das im Sommer in Italien schon immer zu heiß gewesen.
An die Nordsee zieht es mich auch oft. Da hat man es ja manchmal recht warm. Oft hat man es auch recht kühl und ein bisschen Regenwetter. Man muss ja sehen, die meisten von uns zieht es ins Warme. Also wir Menschen lieben das ja eigentlich. Ist das ein Teil des evolutionären Erbes, dass wir die Hitze eigentlich sehr gerne haben?
Ja, wir verbinden damit natürlich auch so schöne Zeiten. Ja, auch wenn ich an meine Kindheit denke, natürlich Sommer, Sonne, das ist was Tolles. Also der Mensch ist tatsächlich durchaus auch auf Hitze eingestellt. Wir haben ja irre viele Schweißdrüsen über den Körper verteilt, die uns auch dabei helfen, gut mit Hitze klarzukommen. Man muss aber sagen, die Hitze aus meiner Kindheit war anders als die heute. Also wir haben ja inzwischen ganz andere Temperaturen, ganz andere Bedingungen und da wird es auch schnell ungesund.
Sie sprechen das an, der Mensch hat eine erstaunliche Ausstattung, sich gegen Hitze zur Wehr zu setzen. Bis zu welcher Umgebungstemperatur gelingt uns das denn normalerweise noch ganz gut?
Ja, das hängt ein bisschen von der Luftfeuchtigkeit ab, aber grundsätzlich muss man schon sagen, ab 42 Grad wird es einfach tödlich. Das ist nicht anders als so zu benennen. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie bei so einem Spiegelei. Wenn wir das Ei in die Pfanne hauen, dann wird ja der Glibber weiß und ändert sich auch nicht mehr zurück. Ja, selbst wenn das Ei dann abkühlt, bleibt der Glibber weiß. Und sowas passiert in unserem Körper auch mit dem Eiweiß, den Proteinen, die wir im Körper haben. Ab 42 Grad gehen die kaputt. Das heißt jetzt nicht, dass bei 42 Grad Außentemperatur ja direkt in unserem Körper auch diese Temperatur entsteht. Aber es heißt schon, wir müssen darauf aufpassen. Also wenn es draußen zu heiß wird, brauchen wir Abkühlung. Wir brauchen genügend zum Trinken, damit uns diese toxischen Prozesse nicht entstehen.
Sie schreiben im Buch über spannende Versuche, die man gemacht hat, um die Hitzeresistenz von Menschen rauszufinden. Mir scheint fast wichtiger als die absolute Temperatur ist das, was Sie auch eben schon erwähnt haben. Die Luftfeuchtigkeit, die spielt eine entscheidende Rolle dabei, oder?
Ja, absolut. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich bei trockener Hitze draußen bin oder ob es feuchte Hitze ist. Also feuchte Hitze erträgt man einfach viel, viel schwerer. Und das ist so ein bisschen auch das Tückische, dass wir das dann vielleicht unterschätzen, wie anstrengend das ist. Und ich glaube, wir müssen das alle so ein bisschen lernen. Also das Wetter da draußen hat sich verändert, das Klima hat sich verändert. Wir sollten unser Verhalten auch verändern. und wirklich darauf achten, wie geht es uns? Spüre ich schon was? Habe ich Kopfschmerzen? Kann ich mich schlecht konzentrieren? Na, habe ich den Eindruck, mein Herz pumpt wie wild? Oder sehe ich vielleicht auch bei älteren Menschen, dass die einen roten Kopf kriegen, dass die ein bisschen verwirrt durch die Gegend laufen, dass wir da mehr auf uns und auch auf andere aufpassen und zusehen, dass wir in den Schatten kommen und was trinken.
Die Luftfeuchtigkeit ist bedeutsam. Ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben. Also das ist tatsächlich so, 28 Grad bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, die können uns stärker belasten als, sagen wir, 40 Grad in der Wüste. Das ist tatsächlich so.
Genau, und das ist darum nicht. Manchmal wundert man sich ja auch über solche Wüstenvölker, wie die das überhaupt aushalten. Und ja, das liegt eben daran, dass dort auch nicht die Luftfeuchtigkeit auch noch die Situation verschlechtert. Natürlich sind die Menschen das auch gewöhnt. Also insofern können wir uns auch selber sagen, man kann sich natürlich dran gewöhnen. Und im Laufe des Sommers ertragen wir auch tendenziell mehr Hitze, als wenn schon im Frühjahr so eine harte Hitzewelle über uns kommt. Und man kann tatsächlich übrigens auch Schwitzen üben. Ja? Je mehr Sport man auch macht und je öfter man wirklich ins Schwitzen gerät, wobei auch immer beim Fahrradfahren, auch bei der Gartenarbeit oder eben auch in der Sauna, desto fitter sind unsere Schweißdrüsen und desto besser können wir auch schwitzen, wenn es heiß wird. Und vielleicht auch, um nochmal zu erklären, ja, wieso ist denn diese Luftfeuchtigkeit so ein Problem? Naja, wodurch kühlen wir beim Schwitzen? Dadurch, dass wir eben Feuchtigkeit produzieren auf unserer Haut und dass die dann verdunstet. Also das ist ja, dadurch entsteht dann ein Kühlungseffekt, der uns abkühlt. Aber wenn halt draußen die Luftfeuchtigkeit so irre hoch ist, dass der Schweiß gar nicht verdunsten kann, dann wird es gefährlich. Also darum ist eben eine hohe Luftfeuchtigkeit ein Problem.
Wir bleiben aber ein tropisches Wesen, steht, glaube ich, an einer Stelle des Buches. Einer der Experten sagt, gegen Hitze sind wir besser gewappnet als gegen Kälte. Selbst heute würden noch rund 10-mal mehr Menschen erfrieren als an Hitze sterben. Also ist der Mensch eigentlich ein tropisches Wesen? Kann man das so sehen?
Ja, genau. Da hat sich schon die Evolution so hin entwickelt. Ja, trotz der Eiszeiten, die es ja auch in unserer Menschheitsgeschichte gab, sind wir eher das Hitzewesen. Ne? So nackt, wie wir sind mit unseren paar Härchen am Körper. Also Kälte ist für uns eigentlich das größere Problem. Aber ja, natürlich wir als moderner Mensch in einem Wohlstandsstaat können natürlich gegen Kälte die Heizung anschmeißen. Und bei Hitze haben wir bislang gar nicht so viel Strategien entwickelt. Also das gilt das zu ändern.
Christel André aus Schwalbach hat uns geschrieben, sie schreibt, in den letzten Jahren bemerke ich einen zunehmenden Zeckenbefall nach dem Aufenthalt im Garten. Früher hatte ich kaum mit Zecken zu tun, auch im Familienkreis nicht. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Zeckenbefall und den zunehmenden Temperaturen? Welche Auswirkungen hat dieser Klimawandel auf die Insekten, die den Menschen gefährlich werden können? Das sind die Fragen von Christel André. Frau Berndt.
Ja, genau die richtige Beobachtung, Frau André, das ist so. Also es gibt insgesamt natürlich mehr Tiere, die sich in der Hitze wohlfühlen, die dann zu uns kommen. Sie haben eben schon, Herr Schmieding, die Tigermücke erwähnt in der Anmoderation. Und ja, Zecken sind es auch. Also wir wissen, Zecken nehmen zu. Es kommen zum Teil auch Zecken aus Afrika, die sich inzwischen bei uns wohlfühlen, weil es hier für die jetzt auch kuschelig warm ist. Und das Problem ist, dass auch durch den Klimawandel die Zecken mehr krankmachende Erreger tragen. Also Zeckenbisse sind ja vor allem dann ein Problem, wenn die Zecken selber mit Borrelien oder mit diesem FSME-Virus infiziert sind und das auf uns übertragen. Dann machen sie uns krank, sonst ist der Zeckenbiss unangenehm, aber nicht weiter schlimm. Und es ist schon sehr, sehr sinnvoll, sich gegen die FSME impfen zu lassen. Inzwischen eigentlich deutschlandweit. Früher hieß es immer nur in den Regionen, die besonders betroffen sind. Aber inzwischen kann man sagen, FSME-Impfung ist sinnvoll. Und gegen Borreliose kann man sich leider nicht impfen lassen. Man sollte wirklich darauf achten, wo hat die Zecke gestochen, sagt man inzwischen auch, nicht gebissen. Da macht man dann einen Kringel drumherum und beobachtet die Stelle. Wenn die sich seltsam rot verändert, sollte man zum Arzt.
In welchem Zeitraum sollte die Veränderung dann nicht stattfinden? Wie lange soll man das dann beobachten, diese Stelle?
Ein paar Tage und dann sollte man das abklären.
Also diese Zecken können Borreliose übertragen, haben Sie gesagt, und zum anderen FSME. Vielleicht nochmal, um das auseinanderzudröseln, was sind das für Erkrankungen? Wie unterscheiden sie sich? Also FSME ist ja eine Viruserkrankung.
Genau. FSME, das ist ein Virus, was letztlich dann das Gehirn befällt. Das ist also die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ja, verbirgt sich hinter diesem Kürzel FSME. Das ist insofern eine schwere Erkrankung, aber dagegen kann man sich wunderbar impfen. Also von daher ist sie das kleinere Problem. Die Borreliose wird von Borrelien, das sind bestimmte Bakterien, verursacht. Und die kann sehr, sehr unangenehm werden, bis hin zu Nervenschäden verursachen. Dann wird es so zur Neuroborreliose. Also die ist schon ein Problem. Man kann aber Bakterien ja ein Stück weit auch gut mit Antibiotika bekämpfen, wenn man das dann rechtzeitig macht.
Bringt der Klimawandel denn nun auch neue Zeckenarten nach Deutschland? Also die anders agieren, die erfolgreicher sind, wenn man so will?
Es gibt tatsächlich eben einzelne Arten, die es früher nur in Afrika gab. Das sind zum Teil auch so Riesenzecken, die sich hier langsam ausbreiten. Aber das größere Problem akut für uns ist eben noch, dass sich die krankheitsbefallenen Zecken vermehren. Es haben eben mehr Zellen, mehr Zecken Borreliose und mehr Zecken FSME-Erreger in sich. Also das ist im Moment das größere Problem, dass insofern aus Zeckenstichen schneller auch eine Erkrankung resultieren kann.
Vorhin haben Sie die Tigermücke erwähnt. Auch die ist im Buch natürlich ein großes Thema. Fühlt sich in der Hitze sehr wohl, stammt eigentlich aus Asien. Inwiefern kann uns die Tigermücke gefährlich werden?
Ja, da gibt es bislang einzelne Fälle, nicht? Man muss jetzt nicht denken, dass wir hier jetzt schon solche tropischen Krankheiten ganz normal haben, wie Dengue-Fieber zum Beispiel. Das kann die Tigermücke nämlich übertragen. Aber ab und zu kommt das tatsächlich vor. Also in Europa eher als in Deutschland. Aber es gab zum Beispiel am beliebten Gardasee vor 2 Jahren einen richtigen Dengue-Fieber-Alarm. Und zwar war es früher so, wenn ein Mensch in unserem Breiten hier Dengue-Fieber hatte, dann hat der das selber eingeschleppt, weil er vorher im Urlaub in Indonesien war oder so. Und inzwischen gibt es aber dadurch, dass es solche Mücken wie die Tigermücke hier gibt und die sich hier wohlfühlen, kann es halt passieren, dass die den Erreger weitertragen. Also normale Mücken können das nicht. Wenn die einen Dengue-Patienten stechen und danach jemand anderen, ist das kein Problem. Die Tigermücke kann das. Und je länger es bei uns auch heiß wird und je mehr die sich wohlfühlt, desto mehr wächst die Gefahr. Man muss jetzt im Moment noch keine große Sorge haben, so oft passiert das nicht. Aber ja, zum Beispiel am Gardasee gab es da wirklich ein Häuflein von Fällen und auch in Paris, wo dann richtig so Mückenjäger ausgerückt sind mit so martialisch anmutender Ausrüstung und sich auf die Jagd nach diesen Mücken gemacht haben.
Ich fand hochinteressant das, was der Insektenforscher in ihrem Buch beschreibt. Er hat beobachtet, dass also diese Tigermücke wohl besonders gerne entlang der A5 an dieser Autobahn in Deutschland vorkommt. Wie sind da die Zusammenhänge? So.
Ja, genau, das ist interessant, dass das offenbar der Weg war, wie sie von zunächst Italien, wo es ja nun mal noch wärmer ist, dann auch nach Deutschland kam, immer entlang der A5. Und das liegt auch daran, dass sich die Mücken einerseits gerne in Autoreifen aufhalten und immer da, wo eben irgendwelche Pfützen entstehen können. Und das passiert ja zum Teil dann so in diesen in diesen Profilen von den Reifen steht dann vielleicht mal Wasser, da sitzen dann die Mücken, vermehren sich und kommen so eben ja mit so einer Reiseroute auch in ein neues Land hinein.
Wenn sich die Menschen
ohnehin ist natürlich die Globalisierung mit ihrem Verkehr, ja, das ist natürlich was auch all diese Erreger um den Planeten trägt und wir als Reisende und die Schiffe und auf dieser Art haben wir natürlich insgesamt ein Problem, dass sich Arten über den Planeten verteilen, neu, wie es eigentlich nicht gehört.
Wenn die Menschen sich jetzt fragen, woran erkenne ich denn die Tigermücke, wie kann ich sie von einheimischen Arten unterscheiden, haben Sie da einen Hinweis für uns, wie wir das, wenn wir zum Beispiel im Garten sitzen,
groß.
Können?
Ja, genau. Die ist wirklich groß und sieht, hat so eine Tigerstreifen.
Also schwarz-weiße Streifen.
Ja. Die ist jetzt nicht gelb, ne? Genau. Und es ist schon so, dass Mückenforscher sagen, man soll Mücken durchaus einschicken. Also wenn man eine auf dem Arm hat und man schlägt die tot, weil man nicht gestochen werden möchte und man sieht dann, die sieht aber komisch aus, ja, irgendwie anders als die gemeine Stechmücke, die ich sonst immer kenne, dann gibt es auch so einen Stechmücken-Service, wo man das einschicken kann, weil Wissenschaftler durchaus daran interessiert sind, zu beobachten, wie sich solche Tiere hier bei uns ausbreiten. Denn noch versucht man auch, gegen die Tigermücke vorzugehen. Ich habe es eben schon von Paris und vom Gardasee erzählt. Man versucht, dass die hier nicht so heimisch wird und nicht und sich hier normal ausbreitet, sondern man versucht, sie noch aktiv zu bekämpfen. Mhm.
Der größte Feind, schreiben Sie im Buch, ist aber sozusagen die Kälte. Ein kleiner Trost ist, sobald es ein bisschen weniger heiß ist, schreiben Sie, dann ist es mit dem Tigermückenspuk auch schon wieder vorbei bei uns. Also schon außerhalb der Hitzewellen ist es dieser Tigermücke eigentlich schon zu kalt.
Ja, genau. Das gilt für andere Erreger nicht. Also wir haben auch andere neue Erreger wie das Westnil-Virus. Da kann man inzwischen sagen, die sind eigentlich inzwischen hier heimisch geworden. Aber bei der Tigermücke ist es noch so, ja, es reicht noch nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, die Temperaturen werden weiter steigen. Also in der Zukunft könnte das nochmal ganz anders aussehen.
Christina Berndt ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Klimaresilienz, was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht. Wir hören eine nächste Frage.
Man hört, dass insbesondere die Pollenallergien stark zugenommen haben. Was können wir dagegen tun?
Ja, die Pollenallergie.
Absolut richtig, genau. Das ist auch so. Inzwischen sagt man, dass insgesamt 30-40% der Menschen schon eine Allergie haben und Tendenz steigend. Also sogar Menschen in fortgeschrittenem Alter, wo man früher immer nur wusste, ne, Kinder, Jugendliche entwickeln das. Aber inzwischen ist es so, dass selbst Menschen mit 50, 60, 70 Jahren plötzlich noch eine Allergie haben. Und das liegt tatsächlich auch am Klimawandel, denn der sorgt auch durch die Trockenheit und durch die Hitze dafür, dass Pflanzen viel mehr Pollen produzieren und dass die auch noch aggressiver sind. Also zusammen mit der Luftverschmutzung bilden die dann auch noch, ja, dringen die tiefer in die Lunge ein, sorgen dafür, dass Menschen eher eine Allergie entwickeln. Von daher ist das tatsächlich ein Problem und Sie haben recht, was kann man dafür tun? Das sollten wir uns alle fragen. Da würde ich jetzt sagen, zweigeteilt, gucken wir auf die Kinder und gucken wir auf die Erwachsenen. Bei Kindern ist es so, dass man sie durchaus schon früh auch mit gewissen Allergenen, also mit gewissen Dingen, die Allergien auslösen können, in Kontakt bringen sollte. Ganz früher hieß das immer, ach, man muss die ganz vorsichtig an Lebensmittel heranführen, ne? Eine ganze Woche lang nur Pastinaken, nächste Woche nur Spinat oder so. Und heute weiß man, nee, also Kinder sollten selbst schon im Mutterleib, die Schwangeren sollten auch ganz bunt essen, nicht so vorsichtig essen, wie man das früher sagte, damit Kinder möglichst, ja, viel Kontakt haben mit verschiedenen Lebensmitteln. Und sie sollten auch Kontakt haben mit Tieren, um solchen Allergien vorzubeugen. Bei Pollen ist es so, dass man neugeborene Kinder nicht unbedingt direkt in den Blütenwald setzen sollte, sozusagen. Also schon auch Kontakt, aber nicht unbedingt die Nase in wild blühende Haselbäume halten. Das könnte eher ein Problem sein.
Sie haben vorhin gesagt.
Bei Erwachsenen.
Ja.
Ja.
Bei Erwachsenen bitte.
Bei Erwachsenen vielleicht noch kurz, ne, was man da noch tun kann. Also wir haben unsere Kindheit lange hinter uns, unser Immunsystem ist gereift, aber wir machen unserem Immunsystem oft Probleme. Also hinter Allergien steckt ja ein Immunsystem, das es übertreibt. Ja, das flippt völlig aus, weil es eine Polle sieht und oder eben eine Nahrungsmittelallergie und übertreibt mit seiner Reaktion. Und wir leiden letztlich unter der Reaktion des Immunsystems, unter den Tränen leuchtenden Augen, den geschwollenen Schleimhäuten und so weiter. Also wir müssen unser Immunsystem so ein bisschen beruhigen. Unser Immunsystem hängt stark von unserem Darm ab. Also wie geht's dem? Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns ordentlich ernähren. Man sagt, dass das auch einen Beitrag leistet zu dieser Allergieepidemie, die wir haben. Wir sollten wirklich Ballaststoffe essen, sogenannte lebende Lebensmittel, ja, Joghurt, Sauerkraut, solche Dinge, in denen auch gute Bakterien vorkommen. Und wir sollten nicht so viel Hygiene betreiben, also übertrieben viel Desinfektionsmittel, ständig sich die Hände mit irgendwie so Chemiezeug abwischen. Das ist gar nicht gut. Wir brauchen für unser Immunsystem Sparringspartner, ja, Bakterien, mit denen wir gut sind und an denen wir üben können, damit das Immunsystem uns schützen kann und eben auch nicht überreagiert, wenn es mal eine Polle sieht.
Man wird jetzt intuitiv denken als Allergiker, ich freue mich drüber, wenn das Wetter sich mal eben verfinstert, also wenn es stark regnet, wenn es Gewitter gibt und stürmt, das reinigt die Luft. Warum ist das für Allergiker, wie Sie in dem Buch schreiben, zunächst oft ein Trugschluss?
Ja, genau, da muss man aufpassen. Also es ist schon natürlich so, dass der Regen die Luft sauber wäscht, aber das dauert ein bisschen. Also und es kann sogar einen gegenteiligen Effekt geben. Man spricht vom Gewitterasthma. Das hat man vor einigen Jahren festgestellt, tatsächlich in Australien, wo man gemerkt hat, dass bei einem Gewitter die Notaufnahme überquoll mit Leuten, die ein heftiges Asthma entwickelt haben. Und das liegt daran, dass durch den Regen und auch die Aufladung der Atmosphäre, die elektrische mit den Blitzen, Pollen zerplatzen, also die quellen auf durch das Wasser, dann zerreißen die und dann hat man sozusagen noch mehr Pollen und kleinere Stücke, die für den Allergiker gefährlich werden können, weil sie noch tiefer in die Lunge eindringen. Insofern ist wirklich die Regel, wenn es gewittert, im Moment gar nicht so gut für Allergiker. Lieber mal eine halbe Stunde abwarten. Danach ist dann die Luft wirklich sauber gewaschen und dann kann man wunderbar rausgehen.
Das andere Wichtige, auf das Sie im Buch hinweisen, das übersieht man auch oft, also den Zusammenhang mit dem CO2. Also das CO2 in der Atmosphäre, das der Mensch ja weiter senken will, das ist ja für die Pflanzen ein richtiger Treiber. Also je mehr CO2, ja, desto prächtigere, besser wachsende grüne Pflanzen, auch desto mehr Allergien, Fragezeichen.
Ja, genau. Das ist auch einer der Faktoren. Also, dass Allergien so zunehmen, hat wirklich mehrere Bezugspunkte zum Klimawandel. Nicht einerseits der Trockenstress der Pflanzen, die größere Pollenproduktion, auch die größere Wärme, wo Pflanzen dann mehr Pollen produzieren. Und was Sie sagen, das ist ein weiterer Punkt. Ja, wir haben ja alle mal in der Schule gelernt, ne, wir machen aus Sauerstoff CO2, wenn wir atmen, und Pflanzen machen es umgekehrt. Also, die brauchen CO2 und machen dann den schönen Sauerstoff für uns. Und darum ist für die CO2 tatsächlich ein Dünger. Denen geht es, wenn nicht die Hitze noch dazu kommt, sozusagen mit CO2 besser erstmal. Und dadurch produzieren sie auch noch mehr Pollen.
Wir hören eine nächste Frage.
Als ursprünglich in den Savannen Afrikas beheimateter Auswanderer dürfte der Mensch genetisch noch gut an trockenheiße Klimate angepasst sein. Erst durch sein Zivilisationsgebaren, sprich Alkohol, Rauchen, Reizüberflutung und Bewegungsarmut, macht er sich besonders labil. Ein gesunder Lebensstil wäre demnach das beste Mittel, auch die Klimaresilienz zu erhöhen. Was meint die Autorin dazu?
Unterschreiben Sie das, Frau Berndt?
Absolut richtig. Sie haben alles so kluge Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja genau richtige Dinge sagen. Ja, ne, wir haben schon gesagt, wir sind an sich durchaus an Hitze angepasst, nicht so gut an Kälte. Und das mag auch oder liegt wahrscheinlich auch daran, dass unsere Wiege in Afrika stand. Ja, und unsere Zivilisation macht uns zum Teil krank. Also klar, viele Dinge haben wir in der Zivilisation natürlich erreicht, die uns gesünder machen als früher, nicht? Also eine gewisse Form von Hygiene, eine gute Medizin, Impfungen, die uns schützen vor Krankheiten. Aber vieles machen wir heute auch falsch. Und das ist zum Teil vor allem die Ernährung, wo wir halt ganz viel inzwischen so Fertigprodukte und irgendwelchen Mist in uns reinfuttern. Wir haben eben schon gesagt, der Darm und unser Immunsystem, die brauchen eine gute Ernährung, die brauchen Ballaststoffe. Ja, keine Fertigprodukte, keine Tiefkühlkost. ist. Frisches Gemüse, Obst, all die Dinge. Und die Bewegung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also einerseits für alles, was wir sowieso wissen, Herz, Kreislauf, Muskeln, aber auch fürs Immunsystem. Das weiß man ja oft gar nicht, aber das Immunsystem, das sitzt ja ganz viel in dieser Lymphflüssigkeit, nicht im Blut. Und die Lymphe hat anders als das Blut, was ja vom Herzen durch den Körper gepumpt wird, hat die Lymphe keine Pumpe. Also die bewegt sich nur, wenn wir uns bewegen. Und auch das, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewegen, damit unser Immunsystem in Gang kommt und die Zellen in unserem Körper immer wieder die Arbeit finden, die sie tun sollen.
Wenn es um Ernährung geht, da gibt's im Buch auch den Abschnitt über die sogenannten alten Obstsorten. Also die Menschen haben verstärkt Nahrungsmittelallergie, können zum Beispiel bestimmte Äpfel nicht vertragen heutzutage. Und dann ist ein Ausweg auf die alte Obstsorte, schreiben Sie. Zunächst mal, warum enthalten denn die neuen Sorten, die wir so im Supermarkt kaufen, so viele Allergene?
Ja, das ist eine ganz spannende Beobachtung, die man wirklich so ein bisschen zufällig gemacht hat. Nämlich auf so alten Streuobstwiesen, wo dann irgendwie Menschen mit Allergien kamen und dachten, ach, wie schön diese Äpfel hier und ich kann eigentlich gar keine vertragen, jetzt beiße ich aber trotzdem mal rein, weil das so faszinierend ist. Und dann sagten, den kann ich total gut vertragen, diesen alten Apfel. Ja, die haben ja so ganz tolle Namen zum Beispiel, diese Sorten. Das liegt daran, dass die Supermarktsorten ja darauf gezüchtet sind, erstens süßer zu sein, weniger sauer und zweitens nicht so schnell braun zu werden. Also wenn man die aufschneidet, das wissen wir alle, die liegen da eigentlich ganz gut rum, bevor die so braun werden. Während alte Sorten ganz schnell braun werden, das mögen wir ja nicht so gerne leiden, also hat man denen das abgezüchtet. Aber diese Substanzen, die braun werden, das sind eigentlich die guten Stoffe in den Äpfeln. Also genau wie das, was in der Schale sitzt, ist ja das Gute am Apfel, nämlich diese ganzen Pflanzenfarbstoffe, die halten uns gesund und die sorgen dafür, dass wir eben nicht so leicht eine Allergie auf Äpfel entwickeln. Von daher kann man das tatsächlich probieren als Allergiker, also bitte nicht, wenn Sie hochallergisch sind, da wirklich drohen, einen allergischen Schock zu bekommen. Aber wenn Sie so sagen, ich esse schon lange keine Äpfel mehr, weil das immer so unangenehm ist und britzelt und so weiter, dass man solche alten Sorten, wie man sie zum Teil im Ökoladen bekommt und eben zum Teil auch von Bauern, die solche Wiesen noch haben, dass man das damit mal probiert. Und auf die Art kann man sich auch so ein bisschen wieder dran gewöhnen und immer mehr verschiedene Sorten wahrscheinlich vertragen.
Also das kann
überhaupt ja was, nicht? Diese Hyposensibilisierung. Also je mehr man sich dann wieder konfrontiert mit solchen Allergenen, desto mehr drängt man auch die Allergie zurück. Deshalb kann man auch wirklich empfehlen, wenn man Allergiker ist, so eine Therapie zu machen, zum Arzt zu gehen und wirklich mal 3 Jahre lang sich diese Tabletten unter die Zunge zu schieben. Man muss heute keine Spritzen mehr nehmen für eine Hyposensibilisierung. Dann wird das in der Regel besser. Aber mit den Äpfeln kann man es auch wirklich so im Heimversuch für sich probieren.
Also die können eine Brücke sein, zurück in die Normalität, die alten Obstsorten. Ich fand noch die Zahl interessant. Es gibt weltweit Zehntausende verschiedene Apfelsorten und im Handel begegnen uns wie viele nur?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
6 oder 7
nur, Handvoll,
ja? Ganz wenige, ja.
Ja, es sind ja immer die gleichen, also bis vielleicht auch mal 10, je nachdem, wo man einkauft. Ja, verrückt wenig. Und die neu gezüchteten, sowas wie Pink Lady zum Beispiel, den ich auch sehr lecker finde, keine Frage. Aber das ist dann ja auch nur eine Abwandlung von dem, was wir sowieso da dauernd haben. Gala und Elster und Breburn und so.
Gisa hat uns geschrieben. Sie fragt, wie sinnvoll sind Dachbegrünungen auf öffentlichen Gebäuden wie Flachbauten der Verwaltungen, Sparkassen, Kaufhäusern und so weiter? Und wäre es nicht sinnvoll, die Eigentümer dazu zu verpflichten? Gerade in Städten wäre das doch eventuell ein sicherer Beitrag zum Klimaschutz. Die Frage und Anregung von Gisa.
Ja, absolut. Das wäre gut. Wir sollten unsere Städte insgesamt mehr begrünen und Dächer sind dafür natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja, wir sollten auch mehr Bäume pflanzen, insgesamt mehr schattige Plätze. In den Niederlanden gibt es so eine tolle Aktion, die inzwischen auch schon nach Deutschland geströmt ist, wo man wirklich Pflaster aufhackt und in irgendwie auch so Gemeinschaftsarbeit, nachbarschaftlichem Engagement sagt, Mensch, hier sind noch wieder 5 Quadratmeter Quadratmeter gepflastert, völlig unnötig. Da kann man doch besser was hinpflanzen. Dann wird auch gleich der Starkregen, der ja auch immer häufiger ist, aufgenommen und schwemmt hier nicht immer direkt in die Kanalisation, kann wieder ins Grundwasser zurück. Also das sind sehr, sehr sinnvolle Dinge. Und gerade wenn man Dächer begrünt, hat man also einerseits den Wasseraufnahmeeffekt. Man hat einen Schatten. Effekt dadurch, dass Pflanzen die Umgebung kühlen und das Wasser. Aber man hat auch noch natürlich den Artenschutz dabei im Auge. Wenn man dort noch Pflanzen pflanzt, die Bienen gerne haben zum Beispiel, dann kann man auch dafür sorgen, dass nicht diese Insektenvielfalt nicht immer weiter abnimmt.
Und die Frage, ob man das vorschreibt, ist dann nochmal eine politische. Sie sind keine Politikerin. Das ist dann eine Abwägung, ob man das den Menschen, den Eigentümern vorschreibt oder ob die von selber drauf kommen, weil sie eben aufgeklärt und informiert sind.
Ich denke, dass nicht locken ist immer besser als vorschreiben, wenn ich denke, was das immer für einen Aufschrei gibt, wenn Dinge vorgeschrieben werden. Aber wir wissen auch inzwischen, nicht, bauen ganz viele Menschen Solarzellen auf ihre Dächer, weil es dafür Verlockungsangebote gibt. Und ich denke, sowas wäre in jedem Fall sinnvoll, dass man sowas auch finanziell unterstützt.
Mit Sie schreiben andererseits, dass auch sowas Unscheinbares wie das Unkraut zwischen Pflastersteinen, das kann von großer Bedeutung sein, wenn es um die Temperatur in der Stadt geht. Daran denkt man ja auch.
Ja, verrückt. Das sind wirklich hohe Temperaturunterschiede, ob da ein bisschen Unkraut dazwischen wächst. Und ich glaube, wir sollten wirklich auch die Natur wieder mehr willkommen heißen in unserem Leben. Also auch die Insekten. Ja, dass man früher immer dachte, bäh, Bienen, bäh, Wespen. Also man sollte sich freuen, wenn man die sieht. Es gibt viel zu wenig inzwischen davon. Und wenn man vielleicht auch meint, Artenschutz, ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig oder ist vielleicht traurig, wenn irgendwie die Eisbären und die Bienen sterben, aber sonst hat das mit mir nicht so viel zu tun. Doch hat es, also der Artenschutz hat auch einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit und bei den bestäubenden Insekten sowieso, denn da gehen einfach, wenn die Bestäubung zurückgeht, werden die Ernten schlechter und gesunde Nahrungsmittel werden immer teurer, weil es davon weniger geben wird auf Dauer. Insofern hat es mit uns zu tun und insgesamt kann man sagen, dass eine bunte Natur, eine vielfältige Natur ganz klar in Zusammenhang steht mit der Gesundheit der Menschen.
Christina Berndt ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Klimaresilienz, was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht. Wir hören eine nächste Frage.
Wäre es nicht sinnvoll, aufgrund des Klimawandels die Arbeitszeiten jetzt schon den südlichen Ländern anzupassen, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden? Wie sieht die Autorin dies?
Frau Berndt.
Ja, in den Hitzeperioden unbedingt. Das muss sicher nicht über das ganze Jahr sein. Aber ich würde sagen, dann, wenn wir wieder so heiße Tage haben, ist es sicher sinnvoll, auch den Menschen da mehr Freiheit zu lassen. Und haben wir es mit vielen Homeoffice-Regelungen und so weiter, gibt es da schon ganz gute Regelungen. Aber wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sagen, Mensch, in der Hitze, das ist mir jetzt echt zu heiß. Jetzt mache ich mal eine längere Pause, eine Siesta, da, wo es möglich ist. Und wir sollten auch wirklich da auf uns hören. Also es ist einfach so, Hitze schlägt auch aufs Gehirn. Man kann da nicht so gut arbeiten. Es gibt klare Studien, zeigen, wie Studierende, wenn die in der Hitze eine Prüfung schreiben, schlechter abschneiden, als wenn die in einem kühleren Raum sitzen. Also es ist ganz klar so, dass wir auch unserem Chef sagen können oder unserer Chefin, ich brauche diese Mittagspause, ich kann einfach nicht mehr denken jetzt.
Hitze schlägt aufs Gehirn. Sie schreiben im Buch über eine Untersuchung von Kindern, die hat man im Kernspinn untersucht und man hat die Ergebnisse in Relation gesetzt zum Klima, in dem sie aufgewachsen sind. Was hat man dabei über die Gehirne der Kinder rausgefunden?
Ja, da hat man tatsächlich gewisse Veränderungen gefunden, die einem so ein bisschen beunruhigen können. Nun weiß man natürlich nicht ganz genau, liegt das nur an der Hitze, gibt es vielleicht noch andere Faktoren, die man da die man dann noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, aber es gibt immer mehr Hinweise, die zeigen, diese Hitze, die tut unserem Gehirn wirklich nicht gut. Ich habe eben schon die Konzentrationsstörungen erwähnt. Wir wissen aber auch, dass psychische Erkrankungen in der Hitze zunehmen. Also die entstehen ja auch in unserem Gehirn, Depressionen, Ängste. Und dass man weiß, dass Notaufnahmen für psychisch Kranke in solchen Hitzeperioden überlaufen werden, weil es den Menschen schlecht geht. Und wir wissen auch alle, ja, man spricht immer so schön vom sonnigen Gemüt, aber tatsächlich an solchen Hitzetagen sind die Leute eher aggressiv. Ja, da ist man im Straßenverkehr, hört man ständig hier das Hupen und da das Schreien. Also Hitze ist für unser Gehirn genauso schädlich wie für Herz und Kreislauf. Und wir sollten wirklich dafür sorgen, auch zum Beispiel einen Sonnenhut aufzusetzen, Käppi aufzusetzen oder unseren Kopf in den Schatten zu bewegen.
Bei der Untersuchung mit den Kindern fand ich eben recht interessant, das habe ich mir rausgeschrieben aus dem Buch, dass man wohl gesehen hat, dass die sogenannte weiße Substanz sich langsamer entwickelt in der Hitze. Also wenn diese Kinder in heißen Temperaturen aufgewachsen sind, das ist die Substanz, die dafür verantwortlich ist, dass Informationen zwischen den Hirnregionen hin und her geschickt werden. Jetzt sagen Sie, natürlich muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber dennoch ist das ein Hinweis, eine Beobachtung.
Ja, das war also eine sauber gemachte Studie. Ja, da, also man muss das ernst nehmen. Und es ist schon so, dass man denkt, naja, also das hat ja schon echt wirklich krasse Auswirkungen. Offenbar, wie gesagt, man muss es gleichzeitig so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber die Lehre, die wir daraus ziehen sollten, ist auch wirklich, Hitze ist etwas, was uns echt gefährlich werden kann. Und wir sollten auch nicht unsere Kinder stundenlang in der Hitze braten und nicht so dieses Sommer in Italien. Ja, ist ja ganz schön, aber nicht so wie früher, wo man sich da wirklich in die Sonne gelegt hat, den ganzen Tag am Strand verbracht hat. Es ist wahrscheinlich besser, Hitze ernster zu nehmen.
Eine nächste Frage.
Viele Länder in Südostasien haben eine permanent hohe Luftfeuchtigkeit. Und für uns ist das unvorstellbar. Wie gehen die Asiaten damit um? Oder vertragen sie das etwa besser?
Interessante Frage.
Ja, das ist... Ja, genau. Das ist eine klare Gewöhnung auch. Also gar keine Frage. Die Menschen haben aber auch oft Strategien entwickelt, wie sie damit besser umgehen, indem sie eben zum Beispiel anders arbeiten, andere Arbeitsrhythmen haben als wir. Aber es ist auch eine Gewöhnung. Und diese Gewöhnung, die machen wir auch jeden Sommer durch und auch jeden Winter. Ja, also man weiß das ja auch, dass man in den ersten Frühlingstagen findet man dann, dass es ganz schön warm ist und die 22 Grad oder so, die es da dann vielleicht manchmal erreicht, die findet man im Sommer dann gar nicht mehr so warm. Also jedes Jahr in diesem Rhythmus passen wir uns auch ein Stück weit an und wir sollten unserem Körper einfach auch die Gelegenheit dazu geben. Also deshalb sind eigentlich solche Spontanurlaube, wo man einfach im Winter irgendwo hinfliegt in eine Riesenhitze, das ist schon eine Herausforderung für unseren Körper.
Eine nächste Frage.
Gerade ergänzend zu der Pollenproblematik, wie wirkt sich Feinstaub aus und insbesondere auch das Zusammenwirken von Ozon, Pollen und Feinstaub?
Frau Bernd.
Ja, das ist ein toxisches Trio, kann man nicht anders sagen. Die Luftverschmutzung mit dem Feinstaub, die verstärkt diese Effekte. Also auch das ist ein Grund, weshalb Allergien immer mehr zunehmen und oft aggressiver werden, weil gemeinsam mit dem Feinstaub dann halt oder eine Pollen und Feinstaub sich zusammentun und dann auch noch mit Ozon und UV-Licht. Das ist wirklich, macht's einfach alles immer schlimmer. Sozusagen die Reizstoffe für die Lunge werden dadurch noch stärker und wir reagieren darauf noch stärker, weil unser Immunsystem natürlich sowohl den Feinstaub als auch die Pollen als Problem ansehen kann. Und wenn das dann beides auf einmal kommt, ist die Reaktion noch stärker. Insofern ist es richtig, dass wir Luftschutzmaßnahmen betreiben, auch für unsere Gesundheit.
Wie ist das mit dem Ozon? Ozon gibt es ja sozusagen hier bei uns rum, dann ist es eher schädlich. Und dann gibt es das segensreiche Ozon, das wir alle kennen vom Ozonloch. Wie ist da der aktuelle Stand? Also die Entwicklung beim Ozonloch sind ja sehr positiv. Das hat sich wieder geschlossen. Aber hier in Bodennähe gibt es das Ozonproblem verstärkt.
Genau, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, dass man denkt, wieso ist Ozon jetzt gefährlich? Das hieß doch früher immer, das ist ganz schlimm, wenn es ein Ozonloch gibt, wo zu wenig Ozon gibt. Genau, kommt drauf an, wo das ist. Also oben in der Atmosphäre brauchen wir dringend diese Ozonschicht als Schutz, damit nicht dieses gefährliche UV-Licht der Sonne so ungefiltert auf uns runterprasseln kann. Und dieses Ozonloch war so in den 80ern, 90ern hat man das ja sehr beobachtet, weil das immer größer wurde. Und irgendwie ist das auch so eine Hoffnungsgeschichte, finde ich, weil man ja damals in kürzester Zeit, als man rausgefunden hat, dass das mit diesen Spraydosen, mit den FCKW zu tun hat, hat man die verboten, diese Treibmittel, das FCKW. Und seitdem schließt sich das Ozonloch wieder. Und es ist noch da, aber viel, viel kleiner. Und von daher, das ist eher eine beruhigende Entwicklung, die auch noch mal zeigt, wenn die Menschheit endlich erkannt hat, dass da ein Problem ist, dann ist es mitunter auch möglich, dass da Politik ganz schnell eingreift. Aber ja, das Ozon in Bodennähe, das ist gefährlich. Das ist eine hochaggressive Substanz. Das ist so eine Sauerstoffform sozusagen, die aber sehr aggressiv ist. Und wenn die Ozonwerte hoch sind, sollten wir uns mit körperlicher Belastung zurückhalten. Denn wenn man dann auch noch Sport macht, atmet man stärker ein, mehr ein, tiefer ein. Es gab neulich zum Beispiel, hat das Umweltbundesamt ganz konkret gesagt, wegen einer gewissen, auch so einer Dunstglocke, die es gerade gab, ist die Ozonbelastung so hoch, dass man bitte nicht mittags joggen sollte. Mhm. Und man kann durchaus die Ozonwerte im Auge behalten. Viele Wetter-Apps zeigen das, Umweltbundesamt, Deutscher Wetterdienst. Da kann man auch sehen, wie ist es denn heute? Und da brauchen wir, denke ich, auch dieses Umdenken, was die Hörerin eben schon für die Arbeitszeiten angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob man unbedingt noch in heutigen Zeiten Bundesjugendspiele im Hochsommer abhalten muss, wo dann die Kinder eventuell bei so einer hohen Ozonbelastung Sport treiben müssen. Also, dass man über diese Dinge auch einfach nachdenkt und sich selber schützt, seine Kinder schützt, indem man solche Sachen mehr in die Abendstunden verlegt.
Also der konkrete Tipp, man kann in diese Wetter-Apps gucken und man kann sich da den Ozonwert angucken und dann danach entscheiden, wann mache ich Sport oder mache ich heute überhaupt Sport? Gibt es da einen bestimmten Wert, einen Schwellenwert, den man im Kopf haben sollte oder erklären sich diese Apps dann von selber da auch?
Ja, das erklärt sich von, da steht einfach auch drin, ob es sozusagen die rote, gelbe, grüne Stufe ist. Da muss man jetzt keine Werte auswendig lernen. Ich möchte vielleicht noch auf eins hinweisen. Also es ist sozusagen auch nicht nur ein Lungenproblem, was da entsteht aus diesem toxischen Trio, ja, Ozon, Feinstaub, UV-Strahlung, sondern das geht viel tiefer. Also es entstehen in unserem Körper diese sogenannten stillen Entzündungen, von denen Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, die so auf Dauer ja so einen Entzündungsstatus im Körper haben, der dann wiederum die Blutgefäße schädigt und letztlich auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Es ist schon gut, dass wir saubere Luft einatmen und uns bei hohen Ozonwerten zurückhalten.
Interessant finde ich dann noch die Beobachtung, dass es besonders viel von dem schädlichen Ozon nun gerade nicht dort gibt, wo die Luft schon sehr schmutzig ist. Also gerade die verkehrsreichen Innenstädte, die haben nicht so ein großes Ozonproblem. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist so ein bisschen gemein, ne? Dass also dort, wo dann ganz besonders viel Feinstaub entsteht und Luftverschmutzung, wird das Ozon nämlich auch wieder schneller abgebaut. Da entsteht es dann, verteilt sich auch in die außerstädtischen Bereiche, aber durch den Feinstaub auch wieder geht es auch wieder kaputt. Also es sind so ein bisschen paradoxe Phänomene, weshalb oft am Stadtrand, wo man denkt, hier ist ja nicht so schlimm, kann es mitunter schlimmer sein mit der Ozonbelastung als in der Innenstadt. Insofern, Warn-App ist wirklich ein ganz gutes Instrument, dass man für sich in seiner Wetter-App guckt, in seinem Ort, wie ist es heute, weil es regional extrem unterschiedlich sein kann.
Eine nächste Frage.
Durch die Hitze und den Klimawandel haben vor allen Dingen auch schädliche Insekten zugenommen, wie die Lebensmittelmotten, die überall durchkriechen, auch in feinste Ritzen und sogar durch Plastiktüten sich beißen, oder auch in sonstige Gefäße, die sie irgendwie erreichen können, die für andere nicht erreichbar sind. Meine Frage: Erstens, welche Schäden richten die für die Gesundheit der Menschen an? Und zweitens, wie kann man sie sinnvoll bekämpfen, ohne Pheromonfallen aufzustellen?
Ist nicht direkt ein Thema Ihres Buches, aber vielleicht haben Sie Hinweise.
Ja, ja, genau. Also wir haben vielfältige Insekten und dazu gehören auch die Motten und Lebensmittelmotten, die sich eben in der Wärme wohlfühlen und auch im Winter weniger absterben, wenn wir nicht so viel, so harte, kalte Winter haben. Insofern haben Sie recht. In der Regel sind Lebensmittelmotten für uns kein Problem. Also man möchte sie nicht in der Nahrung haben und wenn man davon zu viel hat, kann das natürlich auch wieder Allergien hervorrufen und wo nicht. Also von daher, ja, man möchte sie sicher bekämpfen, man möchte sie nicht in seinem Haushalt haben. Man muss jetzt aber auch keine große Angst davor haben, wenn einem das mal passiert. Man kann da nur empfehlen, Dinge in Gläsern zu lagern, wirklich durch die Bank. Also alles, was man einkauft, worin sich Lebensmittelmotten wohlfühlen, von Mehl über Hirse, über Couscous, was immer, Reis, all die Dinge in Gläser tun, denn da schaffen die es wirklich nicht durch.
Eine nächste Frage.
Kann man etwas Verkehrspolitisches gegen Klimawandel machen?
Verkehrspolitik.
In jedem Fall. Ja, in jedem Fall. Also wir hier in München zum Beispiel, hier ist ganz viel nur noch 30 erlaubt in der Innenstadt, selbst auf diesem großen mittleren Ring, ja, der Stadtautobahn sozusagen, darf man zum Teil nur 30 fahren, weil einfach ein geringeres Tempo mit Verbrennerautos, muss man natürlich dazu sagen, zu weniger Luftschadstoffausstoß führt. Ein Tempolimit auf Autobahnen wäre auch klug. Das ist eigentlich gar keine Frage, dass da 130 sinnvoll wäre. Insgesamt von Verbrennern Abschied zu nehmen, E-Autos zu bauen, wird die Luftverschmutzung verringern. Und natürlich ist das Allerbeste, wenn wir mehr Fahrrad fahren, mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen. Insofern kann auch wirklich jeder von uns jeden Tag was dafür tun. Also bin durchaus so auch eine, die gerne mal schnell Auto fährt, weil ich diese Geschwindigkeit mag. Aber ich mache das nicht mehr, weil ich einfach weiß, über 130 geht der Ausstoß so hoch, wenn man da so aufs Gas tritt, das möchte ich eigentlich diesem Planeten nicht antun und den folgenden Generationen, die ja auch noch leben wollen.
Machen wir schnell weiter mit der weiteren Frage. Wir haben ganz viele Fragen.
Meine Frage an den Autor lautet: Befördert ein Konzept Klimaresilienz nicht, wie schon grünes Wachstum, Green Deal und so weiter, unser Nichtstun, weil es suggeriert, wir müssten für den Umweltschutz unser Wirtschaftssystem eigentlich nicht radikal ändern und müssten von unseren Ansprüchen und Gewohnheiten nicht runter?
Frau Bernd.
Ja, nee, ich sehe das Konzept Klimaresilienz gerade als etwas, wo wir ganz viel tun können und auch sollten. Also es geht immer wieder auch in dem Buch darum, aufzuzeigen, was man denn tun kann, damit es nicht alles schlimmer wird. Sie haben schon recht, ja, das kann auch so klingen nach dem Motto, oh ja, den Klimawandel gibt's alles fein, passen wir uns halt an. Nein, so ist es nicht gemeint. Es ist schon so gemeint, wir sollten auch was dafür tun, dass der Klimawandel nicht immer stärker wird und damit die Bedrohungen für uns und den gesamten Planeten. Es geht aber darum, naja, wir haben aber auch ein Stück Klimawandel, der sich wahrscheinlich so ja nicht mehr zurückdrehen lässt. Wir haben schon ein Stadium erreicht, mit dem wir umgehen sollten. Also deshalb bietet Klimaresilienz persönliche Strategien, wie ich damit umgehen kann, mit den verschiedenen Bedrohungen und Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, zeigt aber auch immer auf, was kann ich tun, damit es nicht schlimmer wird. Und wenn das Ihr Gedanke ist, ja, es ist natürlich so, dass die Politik am viel größeren Hebel sitzt. Also einmal Tempolimit, erlassen durch die Politik, macht natürlich viel mehr, als wenn ein paar von uns ab jetzt sagen, wir fahren nicht mehr so schnell Auto und überhaupt fahren wir ganz viel Fahrrad. Das ist keine Frage, aber trotzdem können wir ins Handeln kommen und selber beitragen. Und je mehr wir das tun, je mehr wir drüber reden, je mehr wir Vorbild für andere sind, also auch andere mitnehmen, gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern indem wir sagen, ich mache das übrigens jetzt so, desto mehr wird sich auch der Druck auf die Politik aufbauen, wenn wir das einfordern, wenn wir demonstrieren gehen, wenn wir Dinge kaufen, die vernünftig sind. Ja, wir haben eine Riesenmacht, auch als KonsumentInnen, als Wähler und Wählerinnen, wenn wir das wollen und einfordern und unser Verhalten ändern und sagen, gebt uns die Möglichkeiten, dass wir das Verhalten auch weiter so ändern können, dann werden sich auch Dinge entwickeln und dann passiert hoffentlich noch sehr, sehr viel mehr gegen den Klimawandel als bislang.
Dazu passt möglicherweise noch dieser Hörerbeitrag.
Also ich frage die Autorin, ob wir nicht über die Kultur des Aufhörens nachdenken sollten. Wir zerstören ja unsere Welt selber. Die Kultur des Aufhörens wird heißen, weniger Flugreisen, weniger Autos, weniger Konsum. Und die Regierung beklagt ja immer das Wachstum. Es gäbe nicht genug Wachstum. Und Wachstum macht uns ja auch, zerstört uns, macht uns kaputt.
Frau Berndt.
Ja. Ja, kann man nur sagen, ja, Sie haben natürlich recht. Es gibt halt leider viele Menschen, die da nicht mitgehen. Ja, das muss man ja einfach sagen, auch wenn man sich in Umfragen da mal das Ohr ans Volk hält, wie viele Menschen halt sagen, sie empfinden das als Bevormundung oder diese Verbote wollen sie nicht. Dann
man muss ja auch
macht
mal,
mich das
ja.
manchmal so ein bisschen traurig.
Ja, ja. Und man muss vielleicht auch an der Stelle mal sagen, dass das Wachstum ja nun auch ein Segen ist. Wir haben alle während der Corona-Zeit und der Wirtschaftskrise gemerkt, wie furchtbar es auch für uns sein kann, wenn das Wachstum ausbleibt. Also das ist ja auch eine Wahrheit, die wir auch sehen müssen, dass das Wachstum ja auch die Grundlage unseres Lebens in diesen guten Verhältnissen ist. Also das wird ja auch manchmal übersehen.
Wobei ich schon sagen würde, nicht, man kann aber Wachstum ja auch in die Richtung bewegen, dass es ein gutes Wachstum ist. Also wir könnten wieder versuchen, Weltmeister in Windenergie zu sein, was wir an die Chinesen abgegeben haben, weil das hier halt ewig nicht gefördert wurde. Wir könnten versuchen, Weltmeister in E-Autos zu werden. Man kann ja auch sich überlegen, in welche Richtung möchte ich denn wieder Weltmeister werden und wo möchte ich Wachstum. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, damit Menschen nicht so blockieren und sagen, oh, die wollen mir jetzt auch noch Flugreisen verbieten, dass man eben es positiv macht und auch darauf hinweist, wie gut es einem tut. Die Stadt Paris hat starke Maßnahmen ergriffen mit vielen Fahrverboten, beruhigten Zonen, Fußgängerzonen und so weiter. Und den Menschen geht es dort viel besser, weil es sich natürlich schöner lebt in so einer Stadt als in einer, die mit Autos vollgestopft ist. Und ich glaube, das müssen wir, diese positiven Signale, die müssen wir den Menschen mitteilen, damit mehr Menschen mitmachen.
Und es ist ja eben die Frage, lasse ich mich von den vielen Katastrophenmeldungen sozusagen lähmen. Das wird ja auch berichtet von vielen Menschen, die sagen, sie hören jeden Tag diese Klimakatastrophenmeldungen und denken sich, ich kann ja gar nichts machen. Oder sehe ich das konstruktiv und sage mir, nein, ich kann auch bei mir im Kleinen was bewegen, ich kann doch was machen. Ich lasse mich auch nicht lähmen von diesen katastrophischen Meldungen. Ich denke, darauf weisen Sie im Buch ja auch hin. Auf das ins Handeln kommen, haben Sie das eben genannt, ja.
Genau, das ist so diese psychische Resilienz, die wir ja auch entwickeln können gegen Stress, gegen Krisen aller Art. Die kann man auch bei der Klimakrise entwickeln, nicht? Es ist so ein bisschen wie mit dem Tod. Also man kann sich da nicht wegducken. Besser ist es, man redet mal drüber. Man findet seine Strategie, mit diesen Dingen umzugehen. Und man kann eben jeden Tag was tun. Nicht so viel Lebensmittel wegschmeißen, gebrauchte Dinge benutzen, weiterverkaufen. Weitergeben, jeden Tag im Kleinen und drüber reden und diese Gemeinschaft auch nutzen, dass man also sie größer werden lässt, die Menschen, denen das auch ein Anliegen ist. Wir haben hier ja eine Riesenverantwortung und man kann auch darin eine große Erfüllung finden. Also statt dieses, jetzt darf ich das auch nicht mehr, kann man ja auch sagen, ich will das nicht mehr, weil es so schädlich ist für den Planeten. Dafür tue ich dies und darauf bin ich stolz, daran freue ich mich jeden Tag.
Dazu kommt noch eine Beobachtung von unserem Hörer Wolfgang Zapp. Er schreibt, alle reden über den Klimawandel und viele kennen die dadurch ausgelösten Veränderungen und Gefahren. Trotzdem sind die Flieger und Schiffe voll, die Straßen mit Urlaubern überlastet und die Anzahl der Wohnmobile, die mit Diesel fahren, wächst und wächst, schreibt Wolfgang Zapp. Also es ist schwierig, seine Gewohnheiten zu ändern.
Absolut. Viele Menschen haben wir noch nicht dabei, die das gerne möchten. Oder natürlich belügt man sich auch selber. Nicht, dass ich das nicht auch manchmal tue, ja, dass man denkt, jetzt habe ich ja schon Bio gekauft und bin heute mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren. Nun darf ich auch mal was anderes tun. Da sollte man sich einfach auch selber überprüfen. Und ja, drüber reden, damit es mehr ins Bewusstsein kommt. Es tut uns am Ende besser, denn wir wissen, es geht dem Planeten nicht gut, wenn man das immer weglügt, ja, und trotzdem sich falsch verhält. Das ist eigentlich für die eigene psychische Gesundheit nicht gut.
Frau Berndt, noch eine Minute haben wir. Ich frage das ganz gerne mal am Schluss von so einer Sendung. Was hat Ihnen denn bei der Recherche für das Buch, beim Schreiben des Buches, was hat Ihnen denn am meisten Hoffnung gemacht, dass das hinzukriegen ist, dass die Menschen dem Klimawandel ja erfolgreich begegnen werden?
Ja, wirklich dieses Bewusstsein, wenn genügend Menschen etwas wollen, dann ändert sich die Politik. Solange wir das nicht einfordern, denken die natürlich immer nur in den nächsten 4 Jahren bis zur nächsten Wahl. Aber es hat sich schon so viel getan, ja, dass überall in jedem Supermarkt heute Bioprodukte sind. Ich meine, als ich Kind war, hat man sowas in Bioläden. Das waren irgendwie so wirkliche Nischen, wo es Umweltschutzpapier und Äpfel mit Flecken gab, so ungefähr. Und heute ist es so, weil die Menschen das möchten und weil sie nicht gequälte Tiere essen möchten und weil sie was mit der Natur im Einklang produziert wurde, gibt es so etwas. Also wir haben so eine Macht und daran sollten wir denken.
Vielen Dank, Christina Berndt. Viele Grüße nach München. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Klimaresilienz, was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht, erschienen bei C. Bertelsmann. 304 Seiten kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Gisela Franken aus Spiesen, an Thomas Bogen aus Saarbrücken und an Ruth Dahl aus Homburg. Kommende Woche ist Jochen Marmitz Gast, ein radelnder Reporter, unterwegs mit Jean-Marie Magrot durch Frankreich. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus der Provence und er lebt in München. Jean-Marie Magrot hat seine zweite Heimat mit dem Rennrad erkundet und schaut mit uns auf unseren Nachbarn. Er erzählt dabei nicht nur über landschaftliche Schönheit, sondern auch aktuelle Probleme und Eigenarten der Franzosen, von der drohenden Deindustrialisierung bis zum Erfolg des rechtsextremen Rassemblement National. Das also kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Melita Wahlam. Neugierig, umweltbewusst und immer auf der Suche nach alltagstauglichen Nachhaltigkeitstipps.
Und ich bin Florian Kienast. Gemeinsam mit dem Besser-Leben-Team liefern wir euch Fakten statt Panikmache, Know-how statt Mythen und vor allem machbare Lösungen für euren Alltag.
Welche Milch ist am gesündesten, fragen wir zum Beispiel. Oder wie lange hält eine Wärmepumpe?
Wie viel Tierwohl steckt wirklich hinter den Haltungsformen beim Fleisch?
Wohin mit den alten Handys?
Was gehört auf den Kompost? Und muss ich jedes Mal das Licht ausmachen, wenn ich den Raum verlasse?
Und braucht's extra Wasserfilter oder ist unser Leitungswasser auch so gut?
Jede Menge Aha-Momente ohne erhobenen Zeigefinger. Besser leben. Ein Premium-Podcast von Bayern 1.
Jeden Sonntag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Hört mal rein!